Ja, unser heutiger Predigtext steht im Propheten Jeremia. Und der Dienst dieses Propheten, der begann im Jahre 627 vor Christus und erstreckte sich dann über mehr als 5 Jahrzehnte, das heißt über die Eroberung Jerusalems hinaus, die 586 war, wahrscheinlich bis 570. Also 2.500 Jahre, gut 2.500 Jahre her. Die geistliche Situation zu seiner Zeit, die ähnelte sehr der heutigen Situation. Und zwar in dem Sinne, dass es viele, ich sag mal, Lehrer gab, aber nur wenige, die eine Berufung und Vollmacht hatten. Und schon der bekannte englische Prediger Spurgeon, der im 19. Jahrhundert, also noch lange vor uns, lebte und lehrte, der beklagte, dass die Gemeinde Jesu nicht so sehr an ihren Feinden leiden würde, sondern mehr an der Fehlbesetzung ihrer Mitarbeiter mit ihrer Anpassung an den Zeitgeist. Und ich denke, das ist heute noch schlimmer geworden als zu Spurgeons Zeit. So viel vielleicht vorweg, und jetzt lese ich uns den für diesen Sonntag vorgeschlagenen Text aus Jeremia 23, die Verse 16 bis 29. Ist ein längerer Text. So spricht der Herr Zebaoth: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkündigen euch Gesichter aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Worte verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, und es von seinem bösen Wandeln und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen wohl die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen, und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Ja, Herr, nun bitten wir dich, dass du selbst uns in aller Wahrheit leitest. Amen. Ja, wir benutzen diese Redewendung ja oft. Das ist ein Hammer. Und ich wollte auch ursprünglich einen Hammer und Meißel mitbringen, habe aber dann festgestellt, dass damit der Korb so schwer wurde. Da wir unser Auto wegen der Sonne, die heute noch kommt, ein Stück weiter wegparken, habe ich es gelassen. Naja. Aber wir sagen das oft, das ist ein Hammer. Gottes Wort ist auch ein Hammer. Und ein Hammer, der schlägt zu. Vielleicht sollte ich besser sagen, er schlägt zurecht. Ich möchte ganz gern bei diesem von Gott selbst gebrachten Beispiel, von diesem Bild vom Hammer bleiben und in 3 Schritten den Text mit euch bedenken. Ich nenne sie mal vorher. Der erste: Gott schlägt zu, der zornige Gott. Der zweite: Gott zerschlägt, der gerechte Gott. Der dritte: Gott schlägt zurecht, der liebende Gott. zum Ersten. Gott schlägt zu, der zornige Gott. Ich habe am vorigen Sonntag schon gesagt, dass wir oft nicht bedenken, dass Gott auch zornig sein kann. Und dass diese Tatsache in der Verkündigung oft beiseite gelassen wird. Es ist ja auch einfacher und kommt beim Hörer besser an, wenn man nur den lieben Gott predigt. Aber Liebe schließt Zorn nicht aus. Mir fiel dabei Galater 6, Vers 7 ein, vor ein paar Tagen in unserem Hauskreis gelesen. Da heißt es, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Natürlich liebt Gott. Wie könnte das auch anders sein, nach all dem, was er für uns getan hat, seit Grundlegung der Welt. Aber deshalb nur die Liebe Gottes zu predigen, wäre eine verhängnisvolle Verkürzung der Botschaft. Und es würde bedeuten, sein Wort und seine Weisungen an uns klein zu reden. Weisungen Gottes sind ja nicht dazu gegeben, dass wir sie ändern, sondern dass sie uns ändern, indem wir ihnen gehorchen. Damals musste Jeremia im Auftrage Gottes gegen die falschen Propheten predigen. Er musste Irrlehrer Irrlehrer nennen und ihre Irrlehren als gottwidrig entlarven. Das ist heute leider nicht mehr ganz so und macht uns deshalb, denke ich, auch in Gemeinden, die bekenntnistreu sein möchten, auch zu schaffen. Heute wird vieles zugelassen, was sich nicht mehr alleine am Wort Gottes orientiert. Und diese echten Propheten, die bei Jeremia gemeint waren, die hört man nicht. Die moderne Schriftauslegung, die macht sich überall breit und verfälscht das Wort Gottes. Ich nenne einfach mal ohne Kommentar einige solche Punkte und überlasse euch das Urteil. Da wird gelehrt, der Sühnetod Jesu am Kreuz sei überhaupt kein Sühnetod gewesen. Der war nicht nötig. Niemand hätte sich für unsere Sünden opfern müssen. Oder es gibt gar kein Endgericht und kein zu spät für diejenigen, die nicht an Christus glauben, sondern Gott wird in seinem großen Erbarmen am Schluss doch alle Menschen erlösen. Allversöhnung nennt man das. Oder ziemlich aktuell, praktizierte Homosexualität ist überhaupt keine Sünde und die entsprechenden Bibelstellen muss man ganz anders verstehen. Oder genauso aktuell, es wird oft behauptet, alle Religionen, haben wir am letzten Sonntag auch drüber gesprochen, alle Religionen würden letztlich denselben Gott anbeten, weil es ja nur einen gäbe. Oder auch ganz aktuell, man muss doch auf der Höhe der Zeit sein. Er sagt, die laut Presse bekannteste und beliebteste Theologin des deutschen Protestantismus im Spiegel-Interview. Da bin ich ganz Theologin des 21. Jahrhunderts und auf der Höhe der Zeit. Ich glaube, dass Maria eine junge Frau war, die Gott vollkommen vertraut hat, aber dass sie im medizinischen Sinne Jungfrau war, glaube ich nicht. Ein allmächtiger Gott, der keine Wunder tun kann. Das sind unter vielen nur 5 Punkte, über die sich jeder anhand seiner Bibel ein Urteil bilden kann. Ich will darauf gar nicht eingehen. Aber es gibt keinen Glauben ohne absolute Bindung an das Wort Gottes. Und es gibt keine Vergebung ohne Buße. Es gibt kein Heil ohne Bekehrung. Und es gibt keine Hoffnung ohne die Wiederkunft Christi. Und das, was man so Frömmigkeit nennt, das reicht nicht aus, wenn sie nicht gebunden ist an das Wort Gottes und an den Erlöser Jesus Christus. Und ich denke, das sind alles Dinge, die Gott auch zornig machen können, auch heute noch. Damals waren es die falschen Propheten, gegen die die von Gott berufenen Propheten predigen mussten. Und diese Predigten im Namen Gottes waren wirklich schon ein Hammer. Passte man sich damals in Juda an den Glauben umliegender Völker an, so passt man sich heute eben oft an den Zeitgeist an, hat Spurgeon schon gesagt. Und dem stellt unser Predigtext, denke ich, ein ganz klares Stoppschild entgegen. Und der stellt uns selbst auch vor existenzielle Fragen, zum Beispiel, will ich auf der Höhe der Zeit sein oder will ich in Gottes Wort tiefe Wurzeln haben? Oder geht es um die Sehnsucht meines Herzens oder geht es um Gottes Willen? Und welche der beiden folgenden Fragen ist für mich wichtig? Komme ich gut bei den Menschen an? Oder was will Jesus Christus von mir? Habe ich gedacht, ist für Prediger eine ganz wichtige Frage. Und Gott weiß um all diese Fragen. Und vor ihm, so sagt es der Text, können sich unsere Herzen nicht verstecken. Denn er kennt unsere Gedanken von Ferne. Aber Gott schlägt nicht einfach nur so zu. Sondern ein zweites: Gott zerschlägt, denn er ist der gerechte Gott. Gott schlägt nicht einfach so zu bei seinem Volk, auch wenn ihn manches erzürnt. Er ist und bleibt Herr der Welt und bahnt sich seinen Weg im Volk Gottes durch sein Wort. Die falschen Wege nennt er beim Namen und deckt sie als Irrwege auf. Er will seiner Gerechtigkeit durch sein Wort in seinem Volk und in dieser Welt Geltung verschaffen. Und dabei ist es unumgänglich, dass er manches zerschlägt. Zum Beispiel auch den Größen- und Geltungswahn mancher Menschen und das damals wie heute. Und ich denke, das macht die Geschichte über die Jahrtausende hinweg deutlich. Wenn wir Israels Geschichte nehmen, Israel selbst musste durch ganz viele Tiefen hindurch und war in der Regel selbst dran schuld, durch seine Untreue gegenüber Gott. Das Alte Testament ist voll davon. Aber auch in der Welt geschah Gericht. Weltreiche sind untergegangen an ihrem Allmachtswort. Man könnte jetzt eine ganze Menge aufzählen. Und eins davon haben wir kürzlich, vor gar nicht so langer Zeit, ja erlebt, als der Weltkommunismus zerschlagen wurde. Es gibt die Sowjetunion und die DDR nicht mehr. Und niemand hätte vorher geglaubt, dass das mal passieren würde. Erinnert mich an das Wort aus Galater 6, Gott lässt sich nicht spotten. Und auch all die Versuche, die Gemeinde Jesu zu vernichten, die bewirken oft eher das Gegenteil. Ich denke da zum Beispiel an China, wo gerade in der Zeit der schärfsten Christenverfolgung Millionen und Abermillionen Menschen zum lebendigen Glauben gekommen sind. Das macht klar, dass Gott immer das letzte Wort behält. Und für mich, ich muss das immer wieder sagen, für mich ist das deutlichste Beispiel dafür Israel. Trotz seiner vielfachen Übermacht ringsherum, einer vielfachen Übermacht von Gegnern, existiert Israel immer noch. Israel hat als einziges Volk der Welt trotz grausamster Verfolgung Jahrtausende überdauert. Alle anderen sind untergegangen. Es hat Jahrtausende überdauert, weil es Gottes Volk ist. Gott behält immer das letzte Wort. Und er wird Gottwidriges zerschlagen und seinen Weg durchsetzen. Ich lese dazu nochmal die Verse 19 und 20. Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Das macht deutlich, an dem gerechten Gott wird keiner vorbeikommen. Paulus drückt das in Philipper 2 immer so aus. Da sagt er, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Trost für all die, die an Christus glauben. Und damit bin ich beim Dritten. Gott schlägt nicht nur zu, Gott zerschlägt auch nicht nur, sondern Gott schlägt zurecht, weil er der liebende Gott ist. Zu dem Hammer, mit dem man schlagen will, gehört in aller Regel ja auch ein Meißel. Den hatte ich auch schon rausgesucht. Schönen großen. Und beide Geräte, die kann man nach meiner vielleicht ein bisschen laienhaften Vorstellung auf zweierlei Weise benutzen. Man kann damit was weghauen, zum Beispiel Steine aus einer Mauer ausbrechen. Man kann dabei damit aber auch etwas zurechtschlagen, wie ein Bildhauer etwa. Der Bildhauer, der sieht, wenn er den ursprünglichen Steinklotz anschaut, schon die Skulptur, die er daraus mal entstehen lassen möchte. Die hat er vor Augen. Und da muss er mal fester zuschlagen, wenn mehr weg muss, und mal behutsamer, wenn es um Feinheiten geht. Und genauso will Gott durch Jeremia sein Volk zurechtbringen durch sein Wort. Mal fester, mal sanfter, weil in seinem Gericht doch immer ein gerüttelt Maß an Gnade steckt. Und genauso handelt Gott auch in unserem Leben, denn er weiß, dass er weiß ja genau, was aus uns werden soll. Und die Schläge, die wir als seine Kinder vielleicht als Schläge verspüren, die sind Schläge der Liebe. Und so wird aus einer Gerichtspredigt eigentlich eine Gnadenpredigt, wenn wir uns diesen Schlägen der Liebe auch aussetzen. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie betrügen euch, sagt er in Vers 16. So spricht Gott durch Jeremia zu seinem Volk. Das heißt, Umkehr ist angesagt. Und das ist heute nicht anders. Hört nicht auf die, die euch in die Irre führen wollen. Und wenn ihr schon mit ihnen sympathisiert, wenn ihr das schon gut findet, was sie sagen, dann kehrt um. Denn Umkehr ist angesagt. Umkehr kann ärgerlich sein. Denn man muss ja die Strecke, die man schon zurückgelegt hat, wieder zurückkehren. Umkehr kann schmerzlich sein, weil man begangene Fehler eingestehen muss. Umkehr kann peinlich sein, weil man vielleicht zugeben muss, dass die stolzen Wege, die man gegangen ist, Irrwege waren. Aber Umkehr kann auch befreiend sein, weil man neue, richtige Wege gehen kann. Umkehr eröffnet die Chance eines Neubeginns. Heute wie damals ist es besser umzukehren als umzukommen. Umkehr ist die Möglichkeit, die Gottes Gnade jedem bietet. Und wir dürfen sie nicht verschweigen und wir dürfen uns sie auch nicht verschließen. Geschwister, wenn jemand Gottes Wort wirklich ernst nimmt, dann wird es immer auf Buße und Umkehr hinauslaufen. Die Gemeinde des Neuen Bundes, die sieht das natürlich ein bisschen anders als Jeremia. Sie nimmt Gottes Gericht nicht weniger ernst. Aber sie weiß, dass dieses schreckliche Ungewitter, von dem da in Vers 19 die Rede ist, dass dieses schreckliche Ungewitter auf Jesus niedergegangen ist. Und dass es den, der glaubt, nicht mehr in dieser Schwere trifft. Und dass für den, der so gerettet ist, sich ganz neue Perspektiven für die Zukunft eröffnen. Das bedeutet natürlich nicht, dass Umkehr überflüssig würde. Das bedeutet vielmehr, dass Umkehr geschieht unter dem Zeichen der gnädigen Befreiung, die durch Jesus Christus uns widerfahren ist. Ich denke an die erste der 95 Thesen von Martin Luther. Da hat er gesagt, wenn unser Herr und Meister Jesus Christus sagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, so will er, dass das ganze Leben seiner Gläubigen eine stete Buße sein soll. Ja, ich komme zum Schluss. Nehmen wir mal diesen Hammertext. Ist uns Jeremia mit dieser Predigt zu dicht auf den Leib gerückt? Die Frage ist sicher berechtigt. Aber nicht berechtigt wäre die Ausrede, Gott könne es ja am Schluss doch nicht so ernst meinen und er werde sich, weil er der liebende Gott ist, schon mit den Gegebenheiten abfinden. Er hat sich nicht abgefunden, wie wir seit Golgatha wissen. Sein Heil besteht in etwas anderem, als es diese Heilspropheten in Jeremia 23 verkündigen. Es gibt kein Heil ohne Kreuz. Und der neue Bund, den Jeremia einige Kapitel später, das war Helmuts Predigtext vor 3 Wochen, den Jeremia einige Kapitel später ankündigt, der neue Bund, der ist in Christus verwirklicht worden. Amen.